Mit dem 7. Kapitel des Johannesevangeliums wollen wir uns heute befassen. Und in diesem 7. Kapitel ist sehr ausführlich vom Laubhüttenfest in Jerusalem die Rede. Davon, wie Jesus eine Reise nach Jerusalem gemacht hat zu diesem Laubhüttenfest. Und dann ist sehr viel die Rede vom Aufenthalt von Jesus im Tempelbezirk. Es ist die Rede von den Gesprächen, die dort stattgefunden haben, Gespräche, die Jesus geführt hat und die über ihn geführt worden sind. Und dabei muss es sehr hektisch zugegangen sein. Es war eine heftige Auseinandersetzung. Ich komme darauf zurück. Aber zunächst mal Laubhüttenfest. Ist vielleicht ganz gut, wenn wir ein bisschen etwas wissen über dieses große Fest des jüdischen Volkes, das bis heute natürlich einen wichtigen Stellenwert hat im Leben von Israel. Ein Fest, das Mitte Oktober stattfindet, also genau in diesen Tagen etwa. Es dauert mehrere Tage. Und in diesem Fest geht es um zwei Dinge. Erstens einmal um die Erinnerung an die Wüstenwanderung. Und das bezieht sich auf eine Stelle, die im Mosebuch im 3. Kapitel steht. Da heißt es: während der Festwoche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Also das ist eine Anweisung sozusagen für die Gestaltung dieses Festes. Also während der Festwoche, eine ganze Woche, sollt ihr in Laubhütten wohnen. Das gilt für alle Israeliten im Land. So behalten eure Nachkommen für alle Zeiten im Gedächtnis, dass ich, der Herr, euch Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich euch aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Also ein Erinnerungsfest. Ein Erinnerungsfest an die Wanderung, die Wüstenwanderung aus Ägypten. Man war unterwegs, man hatte keine festen Behausungen, man hatte Laubhütten. Und so ist es bis zum heutigen Tag. Wir waren vor einigen Jahren zu diesem Laubhüttenfest in Jerusalem, Helga und ich. Wir haben da in einem Hotel gewohnt in Jerusalem. Und im Innenhof dieses Hotels waren Laubhütten aufgebaut. Das heißt also so sehr einfache Konstruktionen aus Zweigen und also bedeckt durch Zweige, Palmwedel und so weiter. Wichtig ist, dass der Himmel offen ist, damit man die Sterne sehen kann. Also man lebt in Hütten, Erinnerungsfest. Und die zweite Bedeutung dieses Laubhüttenfestes ist der Erntedank. Man bringt Früchte. Es ist ein fröhliches Fest und es gibt im Rahmen dieses Festes eine bestimmte Wasserzeremonie. Jedenfalls war das damals so zur Zeit von Jesus. Also an jedem Tag während dieser Festwoche hat man in einem goldenen Krug Wasser geschöpft aus dem Teich Schiloah da in Jerusalem und hat dieses Wasser ausgegossen auf dem Altar des Tempels. Und dabei ist dann ein Wort aus dem Buch Jesaja gesprochen worden: ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Also eine rituale Handlung, die zum Ausdruck bringen sollte, den Dank für die Gottesgabe Wasser. Und Wasser bedeutet natürlich in einem trockenen Land wie Israel sehr viel. Dank für die Gottesgabe des Wassers. Und daran knüpft dann auch Jesus an, wenn er auf diesem Laubhüttenfest ganz am Schluss, so jedenfalls am Schluss dieses 7. Kapitels spricht. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut: wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Wie ein Strom wird lebenschaffendes Wasser von ihm hervorgehen. Also alles ist bezogen auf Erinnerungen, auf die Festfreude, und Jesus bezieht sich darauf in dem, was er tut. Zunächst mal geht es aber darum, dass Jesus nach Jerusalem geht oder auch besser gesagt nicht geht. Ich lese ein paar Verse aus dem Beginn des 7. Kapitels, da lesen wir Folgendes. Kurz vor dem Laubhüttenfest forderten ihn, nämlich Jesus, seine Brüder auf, mit ihnen nach Judäa zu reisen. Komm mit und zeige den Menschen dort, welche Wunder du tun kannst. Kein Mensch versteckt sich, wenn er bekannt werden will. Wenn du schon Wunder vollbringst, sagen die Brüder zu ihm, dann zeige sie auch vor aller Welt. So konnten seine Brüder nur reden, weil sie nicht an ihn glaubten. Sie wussten nicht, mit wem sie es eigentlich zu tun hatten. Das war immer noch der Bruder. Jesus antwortete ihnen: jetzt kann ich noch nicht dorthin gehen. Ihr könnt gehen und handeln, wann und wie ihr wollt. Denn die Welt hat ja keinen Grund, euch zu hassen, aber mich hasst sie, weil ich nicht aufhöre zu sagen, dass ihr Tun und Treiben böse ist. Geht ihr nur zum Fest. Ich komme nicht mit, denn die Zeit zum Handeln ist für mich noch nicht da. Das sagt er zu seinen Jüngern und blieb in Galiläa. Die Zeit ist noch nicht da. Oder wie es in anderen Übersetzungen hat, die Zeit ist noch nicht gekommen. Also, die Zeit, in der Jesus handeln will und handeln soll, ist noch nicht reif. Es ist noch keine Zeit für das Handeln. Und wir lesen das auch in anderen Stellen im Johannesevangelium. Also wir kennen das aus dem zweiten Kapitel, Hochzeit von Kana. Also der Wein geht aus und die Mutter von Jesus kommt und sagt, also nun sorg mal dafür, dass der Wein herbeigeschafft. Und Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und hier genauso, Jesu Stunde ist noch nicht gekommen, später. Die Stunde kommt später. Jesus lässt sich also nicht treiben von dem, was andere von ihm erwarten. Er tut nicht das, was andere erwarten, sondern er tut das, was Gott ihn tun heißt, und zwar zu seiner Zeit, zu der Zeit Gottes. Er tut das, was Gott will, was der Vater will, zu der Zeit, in der Gott es auch getan haben will. Und also mich hat also diese mehrfache Erwähnung von der Stunde, von der Zeit, die reif ist oder noch nicht reif ist, dazu angeregt, mal über unser Zeitverständnis nachzudenken. Also Judith hat immer die Gabe, ganz praktisch zu reden. Ja. Ich bemühe mich auch, also in diesem Fall ein bisschen praktisch zu reden, die Zeit, unser Zeitverständnis, unser Umgang mit der Zeit. Lassen wir uns treiben von der Zeit oder sind wir Herr über unsere Zeit? Es gibt viele Beispiele, wo das eine Frage ist und wo wir dann auch entscheiden müssen, was wir tun sollen. Ein Beispiel: Ein Besuch kündigt sich an bei uns. Das ist schon der zweite in dieser Woche. Und auch ein dritter Besuch kündigt sich an. Das ist wunderbar, Besuch zu bekommen. Aber wäre das nicht zu viel eine Überforderung? Sollen wir nicht lieber absagen, nein sagen? Das ist natürlich schmerzlich, man sagt ungern einen Besuch ab. Aber um Herr meiner Zeit zu bleiben, ist es vielleicht ganz sinnvoll, in diesem Fall Nein zu sagen. In diesem Fall passt es nicht, in dieser Woche passt es uns nicht, vielleicht ein anderes Mal. Herr der Zeit. Oder ein anderes Beispiel, das kennt ihr wahrscheinlich auch, jedenfalls zu Weihnachten kriegt man Rundbriefe von allen möglichen Leuten. Ja, also wir haben so das ganze Jahr überhaupt keinen Brief gekriegt, keine Karte und so weiter, aber zu Weihnachten kommen Rundbriefe von Freunden, Verwandten und so weiter. Und oft steht in diesen Rundbriefen ganz am Schluss, besucht uns doch mal, kommt doch mal vorbei, wir freuen uns. Ja? Also eine Einladung. Und man kann natürlich jetzt allen diesen Einladungen folgen, aber dann ist man ständig unterwegs und kommt möglicherweise auch nicht mehr zur Ruhe. Besser ist das wohl, auszuwählen, nicht jeden Besuch zu machen, der möglich wäre. Und erlaube mir ein drittes Beispiel. Ich werde eingeladen, jetzt nicht mehr so häufig, aber früher war das häufiger so, irgendetwas zu schreiben für ein Sammelband. Das ist natürlich reizvoll, das ist ehrenvoll, aufgefordert zu werden, irgendetwas beizutragen zu einer Buchveröffentlichung, aber das ist zeitaufwendig. Soll ich das machen? Kann ich das unterbringen in meinem Zeitbudget? Also ist das sinnvoll oder gibt es andere Prioritäten? Ist es nicht besser, Nein zu sagen? Also viele Beispiele. Ich denke, jeder von uns kann aus seiner eigenen Erfahrung Beispiele dieser Art ergänzen. Unser Problem ist sehr häufig, dass wir uns treiben lassen. Treiben lassen von Erwartungen, vielleicht auch von unserem Ehrgeiz, treiben lassen von Bequemlichkeit und dass wir uns zu wenig Mühe geben, wirklich Herr unserer Zeit zu bleiben. Aber wie bleibe ich Herr meiner Zeit? Indem ich auf den sehe, der Herr meines Lebens ist. Ich bleibe Herr meiner Zeit, indem Jesus Herr meines Lebens ist und ich mich darauf besinne. Indem ich auf ihn schaue, indem ich auf ihn höre und damit auch erkenne, was jeweils dran ist. was jeweils Priorität hat, was wichtig ist. Auf ihn hören. Gut, ganz praktisch ist es natürlich so, dass ich am Morgen eines Tages, viele von uns praktizieren das wahrscheinlich, auch so wie wir, dass wir uns besinnen auf ein Wort aus der Heiligen Schrift und dann dieses Wort auf uns wirken lassen und dann in dieser Besinnung auch den Tag in Gedanken durchgehen. Was liegt an diesem Tag an? Mit wem spreche ich? Was schreibe ich? Was höre ich? Will das Telefongespräch? Und dass man dann auch im Hören auf ein Wort der Heiligen Schrift auch diese verschiedenen Aufgaben, Verpflichtungen, die am Tag auf uns zukommen, in Ordnung bringt. Auch eine bestimmte Priorität natürlich dann herstellt. Und dann wird es schon so sein, dass uns diese Dinge, diese Verpflichtungen nicht überfallen, sondern dass wir sie auch bewusst angehen können, und zwar in der Reihenfolge, wie es sinnvoll ist. Die Zeit jeden Morgen am Vormittag. Und die stille Zeit der Woche ist natürlich der Sonntag. Der Sonntag, der uns die Möglichkeit gibt, Abstand zu gewinnen von den Verpflichtungen der Woche über. Zeit, um hören, zu hören, sich zu besinnen auf ein Wort Gottes. Und ich denke, wenn man das regelmäßig macht, dann entwickelt sich schon allmählich ein Gespür dafür, was wichtig und was unwichtig ist. Was ich tun soll und was ich lassen soll zu jeder Zeit. Was also jeweils reif ist. Natürlich ist vieles vorgegeben, also für mich nicht mehr so sehr als Pensionär, aber wer noch im Arbeitsprozess steht, der weiß natürlich, dass viele Termine vorgegeben sind und dass man nicht unbedingt allein Herr seiner Zeit ist, sondern dass andere Vorgesetzte, der Betrieb und so weiter, auch natürlich über meine Zeit entscheidet und dass manchmal der Termindruck unerträglich sein kann. Was macht man da? Na gut, ich kann da jetzt nicht mehr aus einer eigenen unmittelbaren Erfahrung sprechen, aber das ist sicher auch ein Thema, das man dann mit Vorgesetzten besprechen kann, mit einem Ombudsmann, einer Ombudsperson oder wer auch immer. Das kann der Judith sicher noch sehr viel besser erläutern. Das heißt also, den Arbeitsablauf auch besprechen, dort, wo er vielleicht zur Plage wird. Und im Grenzfall kann man ja vielleicht auch noch die Stelle wechseln, damit man also diesem Zeitdruck entgeht, der mich nicht mehr Herr sein lässt meiner Zeit. Also, wir sollten nicht zulassen, dass wir die Herrschaft über unsere Zeit völlig verlieren. Wir sollten darauf hören, was Gott von uns jeweils will. Wir sollten unsere Aufgaben, Verpflichtungen, Aktivitäten und so weiter vor ihm ausbreiten, auf ihn hören. Und dann entwickelt sich schon ein Gespür dafür zu sehen, was jeweils dran ist, wofür die Zeit reif ist und wofür sie nicht reif ist. So, ich möchte zurückkommen jetzt auf die Situation vom Laubhüttenfest. Also, Jesus kommt zu diesem Laubhüttenfest etwas später, also nicht mit den Brüdern, nicht in der Familie, aber dann später ist er doch auf diesem Laubhüttenfest. Und es gibt dort lebhafte Auseinandersetzungen. Es brodelt sozusagen in Jerusalem von Gerüchten. Es gibt wilde Diskussionen, es gibt ein Gemurmel, so heißt es im Text. Es gibt Streitgespräche, es gibt also ein wildes Durcheinander von allen möglichen Gerüchten. Alles über Jesus, wer ist dieser Mensch, wer ist er? Ein großes Durcheinander sozusagen. Jesus ist im Gespräch präsent, auch wenn man ihn nicht sieht. Er ist ein Prophet, sagen die anderen. Ist er vielleicht der Messias, der angekündigte Messias? Andere sagen, er ist besessen, er hat einen Dämon. Wiederum andere sagen, immerhin ist der Mann schneidig. Die Obrigkeit, das heißt die Religionsbehörden, die wollen ihn ja aus dem Verkehr ziehen und trotzdem steht er jetzt hier im Tempelgelände und spricht in aller Öffentlichkeit. Also der Mann hat Schneid. Wieder andere sagen, er verführt das Volk, er ist so als wie ein Scharlatan. Und dann wiederum kommt das Standardargument, der Mensch kommt aus Galiläa und aus Galiläa kann kein Prophet kommen. Ein Prophet muss aus Bethlehem kommen, aber das wissen wir, er kommt ja aus Galiläa. Also irgendwas stimmt da nicht. Und dann ist da auch die Rede von Nikodemus, der dann im obersten Entscheidungsgremium, dem Hohen Rat, auch vertreten ist. Und er sagt, ja, das kann ja alles sein, aber bevor wir uns selber ein Urteil bilden, müssen wir ihn gehört haben. Wir können kein Urteil über ihn bilden, ohne ihn gehört haben, zu haben. Also ein wirres Durcheinander, eine Kakophonie von Stimmen, von Meinungen, von Auffassungen. Und ich denke, Eine solche Situation ist uns auch nicht so ganz unbekannt. Jeder sagt etwas anderes. Jeder widerspricht jedem. Niemand weiß etwas Genaues. Niemand weiß eigentlich, was wahr ist. Fake News, sagt man heute. Ja, also alles ist irgendwie in der Schwebe. Alles ist unbestimmt, alles ist nebelhaft. Wahrheit ist in der Situation ein leerer Begriff. Was wahr ist, lässt sich nicht greifen, lässt sich nicht festmachen. Das ist eine Situation, von der ich meine, dass sie heute uns allen zu schaffen macht. Es gibt natürlich optimistische Liberale, die der Meinung sind, das alles ist ein sinnvoller Wettbewerb von Meinungen und Wettbewerb führt immer zum richtigen Ergebnis. Das sagt der Ökonom. Ja? Also ich habe das gelernt, also das ist die ökonomische Kernaussage, der Wettbewerb ist immer gut, der Wettbewerb führt dazu, dass sich allmählich so das Richtige herauskristallisiert. Das heißt, Wahrheit kommt durch Wettbewerb zustande. Ich habe da meine Zweifel. Ja? Ich habe da meine Zweifel. Ich vermute, was sich aus dem Wettbewerb herausschälen kann, kann auch der größte Unsinn sein. Also das muss nicht unbedingt die Wahrheit sein. Und vor allem, es muss nicht die Wahrheit, die Glaubenswahrheit, die Wahrheit über Jesus sein. Also aus dieser Vielfalt der Stimmen, wer ist überhaupt Jesus? Was wissen wir über ihn? Was wissen wir über seine Worte? Das, die Wahrheit darüber kann sich auch nicht herausschälen aus dem Wettbewerb der Meinungen. Die Wahrheit über Jesus ergibt sich nicht aus einer gesellschaftlichen Mehrheitsmeinung und ergibt sich nicht aus dem Wettstreit, nur aus dem Wettstreit. So, das war also damals auch so ein Stimmengewirr und es ging um die Frage, wer ist eigentlich Jesus, was sagt er, können wir seinem Wort vertrauen, welches Gewicht haben seine Worte, und inmitten von diesem Stimmengewirr sagt Jesus, wie der Weg zur Wahrheit aussieht, wie Wahrheitserkenntnis möglich ist und wie vor allem Wahrheit über ihn und über seine Worte möglich sind. Also wie man herausfinden kann, wer er ist. Und das steht in dem 17. Vers, in diesem 7. Kapitel. Es ist ein Vers, ein Schlüsselvers eigentlich zu dem ganzen Verständnis von Glauben. Das heißt, wenn jemand Gottes Willen tun will, dann wird er erkennen, sagt Jesus, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Also wenn jemand den Willen Gottes tun will, so wird er erkennen, ob meine Lehre, sagt Jesus, meine Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Also wer Gottes Willen tun will, wer handeln will, wie Gott gehandelt haben möchte, der wird erkennen, ob die Worte von Jesus wahr sind, ob sie Gewicht haben, ob sie bleibendes Gewicht haben, bleibende Bedeutung haben, ob sie wahr sind in einem endgültigen Sinne. Der wird in einem allgemeinen Sinne erkennen, ob es wahr ist, was Jesus sagt, sodass alle anderen Wahrheitsansprüche eben an dem Wort Jesus von Jesus gemessen werden können sollen. Also wer den Willen Gottes tun will, der wird erkennen, ob die Worte von Jesus wahr sind, bleibende Bedeutung haben. Das Kriterium, an dem alle anderen Wahrheitsansprüche gemessen werden können. Ich glaube, dass hier in diesem Satz, wer den Willen Gottes tun will, der wird erkennen, ob die Lehre, ob die Worte von Jesus wahr sind, dass in diesem Wort aus dem 17. Vers ein allgemeiner Grundsatz herauszuhören ist, nämlich der Grundsatz, dass Erkenntnis möglich ist durch Handeln, Erkenntnis durch Tun. Wir kennen, was wahr ist, wir kennen die Sache, wir erkennen etwas dadurch, dass wir etwas tun. Erlaubt ein einfaches, simples Beispiel aus meiner sehr einfachen Erfahrung als bescheidener nebenberuflicher Hausmann, Kochen. Also, man kann natürlich ein Kochbuch studieren, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Und Helga weiß, dass ich das also ziemlich gründlich dann gucke und dass ich mich dann also etwas wundere, was heißt eigentlich sämig unterrühren zum Beispiel oder ähnliche Formulierungen. Da bin ich also meistens überfordert. Also gut, man kann also kochen dadurch, dass man ein Kochbuch studiert. Aber man lernt das nur dadurch, dass man den Kochlöffel in die Hand nimmt und selber anfängt. Ja? Also niemand wird auch satt dadurch, dass er ein Kochbuch studiert, sondern dadurch, dass er selber kocht und dann etwas isst. Oder, anderes Beispiel, malen. Also Helga malt, ich male auch, also mit verschiedenen Techniken und so weiter. Also man kann mal Anleitungen studieren. Also da kommt etwas über Farbenanalyse und wie man den Pinsel auswählt und was weiß ich noch alles. Aber man lernt das Malen nur dadurch, dass man den Pinsel in die Hand nimmt und anfängt. Auch wenn das am Anfang möglicherweise nicht besonders ästhetisch wertvoll ist. Also gut, man lernt durch Tun. Man lernt durch Tun. Und ich denke auch lebenstragende Wahrheiten, das heißt Wahrheiten, nach denen man leben kann, an denen man das Leben ausrichten kann, die zeigen sich, indem man sie ausprobiert, indem man etwas tut. Also ob eine Brücke trägt beispielsweise, ob es also etwas Tragendes ist, erfährt man nur durch Belastungsproben. Und soweit ich weiß, verlassen sich auch die Ingenieure und die Brückenbauer nicht nur darauf, dass irgendwelche Simulationsstudien sagen, diese Brücke ist statisch in Ordnung, sondern man macht Belastungsproben. Ja, also man macht Belastungsproben, man probiert aus, ob sie tragfähig ist. Also ausprobieren. Und so kann man auch ausprobieren, ob die Worte, die Jesus spricht, tragfähig sind. Ob es eine tragfähige Wahrheit ist, tragfähig für mein Leben, auch in Krisensituationen, auch dann, wenn der Eimer mit den Sorgen zu schwer ist. Man kann ausprobieren, man kann probeweise beten beispielsweise, leise beten in Gedanken, selbst wenn man unsicher ist, ob jemand hört und mit wem man da überhaupt redet. Man kann beten beispielsweise, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt und wer du bist, aber wenn es dich gibt und wenn du so bist, wie ich es lese in deinem Wort, dann bitte ich dich, lass dich hören, lass dich sehen. Und gib dich irgendwie zu erkennen, gib mir an diesem Tag irgendeine Erfahrung, aus der ich erkenne, du warst, du handelst. Also man kann so beten, probeweise beten, sich darauf verlassen, dass das Wort, die Einladung von Jesus stimmt und auf diese Einladung eingehen, etwas tun. Ich denke, es ist nicht garantiert, dass man bei einem solchen Gebet, nach einem solchen Gebet eine Lichterscheinung bekommt oder irgendetwas anderes Wunderbares erhört, aber auf jeden Fall bekommen wir eine Antwort. Davon bin ich überzeugt, das ist auch meine Erfahrung. Gott geht auf einen solchen Gesprächswunsch ein. Und deswegen kann man es ausprobieren. Man kann sozusagen testweise, probeweise glauben, probeweise beten, indem man probiert, indem man handelt, etwas tut. Und dazu fordert Jesus uns ausdrücklich auf. Also ein bekanntes Wort, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ob das wahr ist, dass er uns erquickt, das lernen wir und das erfahren wir dadurch, dass wir tatsächlich kommen. Dass wir diese Einladung annehmen, dass wir tatsächlich folgen dieser Einladung. Kommt her, ihr mühseligen Beladenen. Ich kenne einen Mann in meinem Alter, der eine sehr schlechte ärztliche Diagnose bekommen hat. Medizinisch gesehen ist ihm nicht mehr zu helfen. Und dieser Mann könne den Lebensmut verlieren, aber er verliert ihn nicht. Er spricht seine Sorgen aus. Der Mann hat Glaubenserfahrung, er weiß, er kann sich mit diesen Sorgen, mit dieser Diagnose, die er bekommen hat, an Jesus wenden. Und das tut er. Er kommt als mühseliger und beladener. Und so eine Erfahrung ist, und das hört man seinen Worten heraus, dass er trotzdem gelassen und getröstet ist und dass er sich nicht aufgibt und dass er nicht meint, er müsste sich jetzt selber umbringen oder nach Zürich fahren, um sich umbringen zu lassen. Nein, der Mann ist gelassen. Der ist getröstet, der hat eine innere Ruhe, trotz allem, was er da erfährt. Dann kommt also jemand mit seiner Mühsal zu Jesus und er macht die Erfahrung, Jesus erquickt. Ich will noch auf ein paar andere Verse eingehen, die letzten Verse in diesem 7. Kapitel. Also ich habe es schon erwähnt, also es gibt eine Wasserzeremonie am Ende des Festes und darauf geht dann auch Jesus ein. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Wie ein Strom wird lebendes, schaffendes Wasser von ihm ausgehen. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Also, Jesus sagt, ich bin das lebenspendende Wasser. Ich bin das lebenspendende Wasser. Wer an mich glaubt, der hat Leben. Ein Leben mit bleibendem Wert, ein Leben mit einem unzerstörbaren Sinn, der auch dann nicht sich auflöst, wenn alles Lebenswerte sich verliert, sich in nichts auflöst. Das Leben, das darin begründet ist, dass ich mit ihm verbunden bin, Jesus verbunden bin, löst sich nicht auf, auch wenn alle lebenswerten Erfahrungen nichts mehr wert sind. Wer an mich glaubt, hat Leben, so sagt Jesus. Und er wird selber zu einer Quelle des Lebens. Aus seinem Leben gehen Ströme lebenspendendes Wassers hervor. Ströme. Also bei diesem Wort bin ich dann hängen geblieben. Ströme lebendigen Wassers. Also nicht etwa Rinnsale von Wasser, sondern Ströme lebendigen Wassers. Also was von uns ausgehen kann, das halten wir möglicherweise für ein Rinnsal. Aber wissen wir denn wirklich, dass es kein Strom ist? Gott gibt jemand Gedanken ein, besuch mal jemand, ruf mal an. Du hast lange nichts von ihm gehört. Das letzte Mal, als du von ihm etwas gehört hast, war er sehr depressiv. Also ruft man an, diese Person. Es gibt ein längeres Gespräch und am Schluss sagt der Gegenüber, die Gegenüber am Telefon, das hat so gut getan. Offenbar war das mehr als ein Rinnsal. Das war Geisteswirkung und das war schon eher ein Strom. Also der Strom fließt, lebendiges Wasser fließt. Wirkung, die der Geist Gottes eingibt, und zwar durch die, die sich ihm anvertrauen, die Jesus sich anvertrauen. So, das sind drei Punkte, die mir eingefallen sind zu diesem siebten Kapitel. Darf ich das nochmal wiederholen? Der erste Punkt bezieht sich auf die Zeit. Wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, Herr unserer Zeit bleiben wir, wenn wir Gott den Herrn unseres Lebens sein lassen. Das ist das Geheimnis dafür, Herr unserer Zeit zu bleiben, wenn Gott Herr unseres Lebens ist, ganz bewusst. Zweitens, die Wahrheit über Gottes Wort erkennen wir, wenn wir tun, was er uns sagt, wenn wir seiner Einladung folgen, seiner Einladung zum Gebet, seiner Einladung mit unserer Mühe, mit unserer Plage, unseren Krankheiten zu ihm zu kommen. Die Wahrheit über Gottes Wort erkennen wir, wenn wir tun, was er uns sagt, wenn wir ihm folgen. Und drittens, im Vertrauen auf Jesus wird der Durst nach Leben erfüllt. Im Vertrauen auf Jesus wird der Durst nach Leben erfüllt. Wer an mich glaubt, der wird Leben haben. Denn ich bin das lebendige Wasser, das euren Lebensdurst stillt.